Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Mehr sehen als nur das Sichtbare. Es gibt Momente im Leben als Christ, da stimmt alles. Es gibt keinen Streit, keine Not und keine Probleme. Alles scheint ruhig zu sein. Du sitzt vielleicht am Abend auf deinem Sofa, umgeben von einem Gefühl der Ruhe, des Friedens. Und doch, inmitten dieser Stille gibt es diese leise Ahnung, das kann doch nicht alles gewesen sein. Du hast keine Probleme, du bist gesund, du hast genug zu essen, du hast Freunde, einen Partner, du hast alles, was du brauchst. Und trotzdem bleibt dieses Gefühl, dass etwas fehlt. Es ist, als würde ein tieferer Teil von dir nach mehr suchen. Vielleicht nicht mehr Besitz, nicht mehr Termine, nicht mehr Informationen, sondern mehr Wirklichkeit. Es ist dieser Moment, in dem du erkennen kannst, dass es mehr in deinem Leben gibt als das Sichtbare. Mehr als das, was du mit deinen physischen Augen wahrnimmst. Die Bibel nennt das mit dem Herzen sehen. Es geht darum, das Unsichtbare zu erkennen. Das, was der Welt oft verborgen bleibt. Der Apostel Paulus spricht in 2. Korinther 4, 18 davon. Wir richten unseren Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare aber ist ewig. Diese Perspektive ist genau das, was uns im Glauben weiterführt. Nicht nur das zu sehen, was uns vor Augen liegt, sondern das zu erkennen, was hinter dem Sichtbaren steht. Jesus kam in diese Welt, um uns die Augen zu öffnen. Er wollte uns zeigen, dass es mehr gibt als Dinge, die wir anfassen und sehen können. Genau genommen will er uns helfen, mit unseren Herzen zu sehen. Im Johannesevangelium lesen wir die Worte von Menschen, die zu den Jüngern Jesu kamen und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Johannes 12, 21. Diese Bitte ist bis heute eine der ehrlichsten Fragen, die ein Mensch stellen kann. Wir möchten ihn sehen. Oder ich möchte ihn sehen, Jesus. Nicht erkläre uns Jesus. Nicht beweis uns, dass es Jesus gibt. Nicht diskutiere mit mir über Jesus, sondern wir möchten ihn sehen, wie er wirklich ist. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, nur Informationen über Gott zu sammeln. Er ist geschaffen worden, Gott zu erleben. Der wahre Wunsch des Menschen ist nicht, mehr über Gott zu wissen, sondern Gott zu erkennen und zu erfahren. Es geht darum, über das hinauszusehen, was in der sichtbaren Welt liegt und dahinter die unsichtbare, geistliche Dimension Gottes zu erkennen. Babys, wenn sie geboren werden, können in die unsichtbare Welt sehen. Wie ich darauf komme? Unser immaterieller Anteil, also unsere Seele und unser Geist, kommen aus der Gegenwart Gottes. Doch leider werden den meisten Kindern durch unser rein materielles, ausgerichtetes Bildungswesen die natürliche Fähigkeit, in die unsichtbare Welt zu sehen, abtrainiert. Ja, leider auch oft von der Kirche. Wie schade. Durch Seelsorge habe ich glaubwürdige Zeugnisse gehört, dass Menschen Informationen zum Beispiel über ihre Geburt hatten, die sie auf natürlichem Weg nicht haben können, da sie zu diesem Zeitpunkt diese Information in ihrem Gehirn nicht verarbeiten und abspeichern konnten. Das menschliche Gehirn ist zu diesem Zeitpunkt dafür noch nicht weit genug entwickelt. Sie haben es auch nicht von ihren Eltern gehört. Wir leben in einer Welt, die uns immer wieder erzählt, dass nur das zählt, was wir messen und sehen können. Doch jeder von uns weiß tief in seinem Inneren, das stimmt nicht. Jeder Mensch hat Momente, in denen er mehr wahrnimmt als das, was vor ihm liegt. Du betrittst einen Raum. Und obwohl niemand etwas sagt, spürst du sofort, hier war ein Streit. Du begegnest einer Person und merkst ohne Worte, diese Person wird von Angst gesteuert. Du gehst an einen besonderen Ort und plötzlich wird es still in deiner Seele. Warum? weil du mehr wahrnimmst als nur die Lichtwellen auf deiner Netzhaut. Du nimmst die geistliche Wirklichkeit dahinter wahr. Die Bibel sagt dazu in 1. Korinther 2, 12. Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern den Geist, der aus Gott kommt, damit wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns einen geistlichen Sinn gegeben, der uns hilft, das Unsichtbare zu erkennen. Der Mensch ist nicht nur Körper, er ist auch Geist. Und nur unser Geist kann den Geist Gottes erkennen. Geistliches Sehen kommt nicht aus dem Argumentieren, sondern aus Offenbarung. Denken wir an die Geschichte von einem Mann, der blind geboren wurde. Jesus begegnete ihm und heilte ihn, öffnete ihm nicht nur physisch die Augen, sondern gab ihm die Fähigkeit zu sehen, was die anderen nicht sehen konnten. Jesus sagte, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehen zu machen und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Diese Geschichte könnt ihr in Johannes 9, 39 nachlesen. Es geht nicht nur darum, die physischen Augen zu öffnen, sondern darum, die Augen des Herzens zu öffnen. Die Realität erkennen, die hinter der sichtbaren Welt steht. In dieser Welt sehen viele Menschen vordergründig vieles. Sie sehen die Kathedralen, die prächtigen Kirchengebäude, die Schrift, aber sie sehen nicht das, was Gott ihnen offenbaren will. Du kannst perfekte Augen haben und doch blind bleiben für die tiefere Realität Gottes. Die Augen des Herzens sind das, was uns wirklich hilft, die Welt aus Gottes Perspektive zu sehen. Paulus sagt dazu in Epheser 1, 18, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die Hoffnung erkennt. Beachte, Paulus redet hier nicht von dem Verstand, der erleuchtet werden soll, sondern von dem Herzen. Gott begegnet uns nicht zuerst in Argumenten, sondern in Wahrnehmung, im Erkennen seiner Gegenwart und seiner Wahrheit. Ein Kind fragt seinen Großvater, Opa, wo ist Gott? Der Großvater geht zu seinem alten Radio, schaltet es ein und dreht so lange, bis Musik den Raum erfüllt. Wo war die Musik vorher? Ich habe sie nicht gehört. Aber sie war da. Der Großvater erklärt seinem Enkel, die musiktransportierenden Wellen waren da, bevor wir sie empfangen konnten. So ist es auch geistlich. Gottes Wirklichkeit ist gegenwärtig. Aber wir müssen lernen, sie wahrzunehmen. Anmerkung von mir, indem wir uns fokussieren. Ich zitiere nochmal Paulus. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare bleibt ewig bestehen, steht in 2. Korinther 4, 18 nach der Guten Nachricht Bibel. Das Unsichtbare trägt das Sichtbare. Und so ist es auch mit Gott. Was du siehst, ist nur ein Teil des Ganzen. Das Unsichtbare, die geistliche Realität, trägt die sichtbare Welt. Jesus erklärt uns in Matthäus 13, 15, das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Mit den Augen sehen sie nichts. Es ist nicht die fehlende Begabung oder die mangelnde Intelligenz, die uns blind macht, sondern ein verschlossenes Herz. Geistlich sehen beginnt nicht mit einer Technik, sondern mit einer Beziehung zu Gott, die uns hilft, die Tiefe der Wahrheit hinter der sichtbaren Welt zu erkennen. Jesus selbst lebt ein Leben des Sehens. In Johannes 5, 19 sagt er, der Sohn tut nichts von sich aus, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Jesus lebte aus der unsichtbaren Wirklichkeit heraus. Er handelte nicht aus eigener Initiative, sondern aus der Wahrnehmung dessen, was der Vater ihm zeigte. Er lebte permanent in einer göttlichen Beziehung, die seine Sichtweise prägte und die Art und Weise, wie er in der Welt agierte. Wenn du an die Geschichte von Petrus aus dem Wasser denkst, siehst du einen weiteren Moment des mehr Sehen als nur das Sichtbare. Die Jünger sehen den Sturm, die Wellen und die Gefahr. Aber Petrus sieht Jesus. Und solange er ihn ansieht, kann er auf dem Wasser gehen. Doch, als er den Blick von Jesus abwendet und sich nur noch auf die sichtbaren Wellen konzentriert, beginnt er zu sinken. Der Unterschied war nicht der Mut. Den hatte Petrus bewiesen, als er aus dem Boot gestiegen ist. Es war auch nicht der Glaube im Kopf, sondern wohin er schaute. Um euch ein tieferes Verständnis dafür zu geben, ein paar weitere Geschichten aus der Bibel, die erklären, was mit Sehen gemeint ist. Die Geschichte von Elisa und seinem Knecht könnt ihr nachlesen in 2. Könige 6, 5 bis 17. Es war ein grauer Morgen, als der Diener von Elisa mit besorgtem Blick aus dem Fenster schaute. Er war erschrocken, als er die feindlichen Armeen sah, die Stadt Dothan umzingelten. Ihr Heer war riesig und ihre Krieger waren gut ausgerüstet. Der Diener rannte aufgeregt zu Elisa und sagte, »Meister, was sollen wir tun? Die Feinde sind überall. Sie haben uns eingeschlossen.« Elisa aber blieb erstaunlich ruhig angesichts des feindlichen Heeres und antwortete ihm, »Fürchte dich nicht, denn die, die mit uns sind, sind mehr als die, die mit ihnen sind.« Der Diener konnte es nicht fassen. Er sah nur die feindlichen Soldaten, die draußen ihre Waffe schwenkten, ihre Schilde hochhielten und die Stadt eingekreist hatten. Was konnte Elisa da meinen? War er blind für die Gefahr, die sie umgab? Elisa sah, dass der Diener noch nicht verstand, was hier wirklich los war. Also betete er, »Herr, öffne ihm die Augen, damit er sehen kann.« Und in diesem Moment geschah es. Der Diener blickte auf und plötzlich öffneten sich seine Augen des Herzens für die unsichtbare Realität. Er sah, was Elisa schon immer wusste. Die himmlischen Heerscharen, die Engel Gottes, standen rund um sie, weit mehr als die feindlichen Soldaten, die draußen warteten. Die Engel waren bereit, sie zu beschützen, bereit zu kämpfen. Der Diener staunte nicht schlecht und sah, wie die göttliche Realität die sichtbare Welt weit übertraf. Er hatte mit eigenen Augen des Herzens die Macht Gottes erkannt, die unsichtbar und doch allgegenwärtig war. Mehr sehen als nur das Sichtbare. Das war es, was Elisa ihm gezeigt hatte. Die Geschichte von Bartimäus könnt ihr nachlesen in Markus 10, 46 bis 52. Es war ein heißer Tag in Jericho. Die Straßen waren voll von Menschen, die in die Stadt strömten, um Jesus zu hören. Unter ihnen war ein Mann namens Bartimäus, ein blinder Bettler, der am Straßenrand saß. Er hatte nichts außer seiner Blindheit, doch sein Herz brannte vor Hoffnung. Hoffnung, dass er Jesus begegnen würde. Als er hörte, dass Jesus vorbeikam, rief er laut, »Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Viele versuchten daraufhin, ihn zum Schweigen zu bringen, aber als Reaktion darauf rief er nur noch lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und sagte, »Ruft ihn her!« Und als Bartimäus aufstand und zu Jesus kam, fragte ihn Jesus, »Was willst du, dass ich für dich tue?« Bartimäus antwortete, »Rabbi, dass ich sehen kann!« Jesus sprach, »Geh hin!« Jetzt kommt's. »Dein Glaube hat dich geheilt.« Und sofort konnte Bartimäus sehen. Sogleich folgte er Jesus auf dem Weg. Es war nicht nur die physische Heilung, die Bartimäus erlebte. Durch den Glauben an Jesus erhielt er eine neue geistliche Sichtweise. Sein Ruf nach Hilfe war der Ausdruck seines tiefen Glaubens, dass Jesus ihm nicht nur das Sichtbare, sondern auch das Unsichtbare, das er in seinem Herzen suchte, offenbaren würde. Deshalb folgte ihm sofort nach. Die Geschichte von Mose und dem brennenden Dornbusch, 2. Mose 3, 1-6. Mose war ein Mann auf der Flucht. Er hatte vor vielen Jahren einen schweren Fehler gemacht und musste deshalb in die Wüste flüchten. Dort hütete er die Schafe seines Schwiegervaters. Doch an diesem besonderen Tag sollte sich alles für ihn ändern. Plötzlich bemerkte er einen Dornbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Es war ein Wunder. Mose blieb stehen, um das seltsame Schauspiel zu betrachten. Anmerkung: Ich übersetze hier korrekt aus dem Hebräischen Engel Yahweh und nicht Engel des Herrn. Wer hier tiefer einsteigen möchte, dem empfehle ich meinen Vortrag Engel Teil 2. Wer war der Engel des Herrn im Alten Testament? Könnt ihr auf meiner Webseite www.torezumhimmel.de finden. Da erschien ihm der Engel Yahweh, also Jesus, in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer. Und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber Yahweh sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Tritt nicht näher heran. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. 1. Mose 3, 2-5. Mose konnte mit seinen physischen Augen das Feuer sehen. Was er zuerst nicht wusste, war, dass Gott sich in dieser Feuerflamme befand. Das wurde ihm erst in dem Moment klar, als Gott mit ihm sprach. Die sichtbare Welt des brennenden Dornbuschs war nur der Anfang. Der wahre Glaube war die Fähigkeit, die unsichtbare Gegenwart Gottes zu erkennen, die sich in diesem Moment in der Feuerflamme manifestierte. Mose erkannte, dass der unsichtbare Gott genau da war, wo er es am wenigsten erwartet hatte. Hier auf der Flucht, mitten in der Wüste. Der Glaube von Mose war hier gefordert, um nicht nur auf das zu sehen, was er mit seinen physischen Augen sah. Gottes Gegenwart war allgegenwärtig, auch wenn sie erstmal verborgen bleibt und man tiefer hinsehen muss. Die Geschichte von Jesus und der Frau am Brunnen könnt ihr nachlesen in Johannes 4, 1-26. Jesus war auf einer Reise und kam in die Stadt Sychar in Samaria. Dort saß er an einem Brunnen und wartete auf seine Jünger, die in die Stadt gegangen waren. Eine Frau kam, um Wasser zu schöpfen. Sie war eine Samariterin. Doch die Juden hatten gewöhnlich keine Gemeinschaft mit Samaritern. Jesus sprach sie an und bat sie um Wasser. Die Frau war überrascht und fragte zurück: Wie, du, ein Jude, bittest mich, eine Samariterin, um Wasser? Doch Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um lebendiges Wasser bitten. Es war ein Gespräch, das mehr als nur das Sichtbare berührte. Jesus sprach hier von einem Wasser, das den Durst der Seele stillt. Ein unsichtbares Wasser, das nur durch den Glauben zu finden ist. Die Frau war zunächst verwirrt, konnte aber durch Jesus die geistliche Realität erkennen, die hinter den Worten und der Situation stand. Sie fragte Jesus weiter und Jesus offenbarte ihr, dass er der Messias war. In diesem Moment öffnete Jesus ihr die Augen nicht nur für das sichtbare Wasser des Brunnens, sondern für das lebendige Wasser, das das ewige Leben mit sich bringt. Diese vier biblischen Geschichten, die ich gerade erzählt habe, haben eines gemeinsam. Sie laden uns ein, über das Sichtbare hinauszusehen. Sie zeigen uns, dass Gott immer gegenwärtig ist, auch wenn wir seine Wirklichkeit oft nicht direkt mit unseren physischen Augen sehen können. Geistliches Sehen ist ein Weg des Glaubens. Ein Weg, der uns durch das Unsichtbare zu Gottes Wahrheit führt. An dieser Stelle füge ich einen wichtigen Exkurs ein. Hat Gott aufgehört zu sprechen oder haben wir aufgehört zu hören? Es gibt heute Denominationen und theologische Richtungen, die behaupten, dass mit dem Abschluss des Kanons der Bibel, also der Sammlung der biblischen Schriften beim Neuen Testament circa im 4. Jahrhundert, die Gaben des Geistes, insbesondere Prophetie, Sehen, Zungenrede und Heilung, aufgehört haben. Sie berufen sich darauf, dass nach der Vollendung der Schrift eine weitere Offenbarung nicht mehr notwendig sei und dass geistliche Gaben wie Prophetie, Zungenrede und Wunderheilungen nur in der apostolischen Zeit der Urgemeinde von Bedeutung waren. Versteht mich nicht falsch, ich liebe diese Brüder und Schwestern. Ich finde es nur schade, dass sie ohne Gottes Stimme zu hören und ohne Sehen im Geist nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können, das Gott in sie hineingelegt hat. Ihre Auffassung, die Gaben des Geistes haben nach der Urgemeinde aufgehört, steht jedoch in Widerspruch zu der klaren Aussage der Bibel, die darauf hinweist, dass Gottes Geist auch weiterhin wirkt und die Gaben der Prophetie und des geistlichen Sehens nach wie vor für alle Christen zugänglich sind. Die eigentliche Frage dahinter lautet: Ist Gott noch ein lebendiger Gott oder nur noch ein korrekt überlieferter Gott? Lasst uns die Argumentation, dass Gott nach dem Abschluss des Kanons der Bibel aufgehört hat, die Gaben des Geistes weiterzuschenken, im Licht der Schrift selbst überprüfen. Punkt 1. Prophetie als Gabe des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 12, 4-11 beschreibt der Apostel Paulus die geistlichen Gaben und betont dabei, dass es nach wie vor geistliche Gaben gibt, die durch den Heiligen Geist verliehen werden. Darunter auch die Gabe der Prophetie. Paulus schreibt: Es gibt verschiedene Gaben, aber der gleiche Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber der gleiche Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber der gleiche Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen das Wort Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen der Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen die Wunderkräfte. Einem anderen die Prophetie. Einem anderen, ganz wichtig, die Unterscheidung der Geister. Einem anderen die verschiedenen Arten von Zungenrede. Einem anderen die Auslegung der Zungenrede. 1. Korinther 12, 4-11. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Heilige Geist auch heute noch diese Gaben zu seinem Dienst unter den Gläubigen gibt. Und Prophetie ist ein zentraler Bestandteil dieser Gaben. Es gibt keinen biblischen Hinweis darauf, dass diese Gaben mit dem Abschluss des Kanons der Bibel aufgehört haben. Punkt 2. Prophetie als fortwährende Gabe in der Gemeinde. In Epheser 4, 11-13 beschreibt Paulus, wie Gott die Gemeinde mit verschiedenen Diensten ausgestattet hat, darunter auch Propheten. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten, die anderen als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur voll entwickelten Mannesgröße, zum Maß der Vollkommenheit des Christus. Diese Verse zeigen, dass Propheten und somit auch die Gabe der Prophetie einen fortlaufenden Zweck innerhalb der Gemeinde erfüllen. Sie sollen die Heiligen zurüsten, gleich vollenden, und die Gemeinde erbauen, bis sie in der Einheit des Glaubens und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes steht. Das deutet darauf hin, dass Prophetie weiterhin eine wesentliche Rolle für das Wachstum der Gemeinde spielt, auch nach dem Abschluss des Neuen Testaments. Zudem spricht Paulus hier von der Vollkommenheit des Christus und nicht von der Vollkommenheit der Bibel. Warum soll es keine Apostel und Propheten mehr geben? Hirten gleich Pastoren und Lehrer aber schon noch. Diese selektive Auslegung der Verse macht für mich keinen Sinn. Punkt 3. Die Verheißung, dass der Heilige Geist auch in der Zukunft wirken wird. Im Buch Joel gibt Gott die Verheißung, dass er seinen Geist in den letzten Tagen ausgießen wird. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgiebe, alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien. Eure Alten werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Auch über die Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Joel 3, 1-5. Diese Verheißung wird in Apostelgeschichte 2, 17 bis 21 von Petrus zitiert, als der Heilige Geist am Pfingsttag auf die Jünger ausgegossen wurde. Petrus erklärt, dass die Erfüllung der Prophetie aus dem Buch Joel ist. Der Heilige Geist wird also weiterhin geistliche Gaben wie Prophetie und Visionen in der Gemeinde wirken lassen, und zwar bis zum Ende der Zeiten, wenn Gott sein Reich in seiner vollen Herrlichkeit offenbaren wird. Anders ausgedrückt, so lange, bis Jesus als König der Könige und Herr der Herren zum zweiten Mal physisch auf diese Erde kommen wird. Das bedeutet, dass Prophetie und geistliche Wahrnehmung nicht mit dem Abschluss des Kanons aufgehört haben, sondern vielmehr eine fortlaufende Gabe des Heiligen Geistes sind, die auch in den letzten Tagen wirksam ist. Viertens. Die Ausgießung des Heiligen Geistes nach dem Abschluss des Kanons. In 1. Korinther 14, 1-5 ermutigt Paulus die Gemeinde, nach den geistlichen Gaben zu streben. Und dabei besonders nach der Gabe der Prophetie. Strebt nach der Liebe und eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber nach der Prophetie. 1. Korinther 14, 1. Paulus selbst stellte fest, dass die Prophetie im Kontext der Gemeinde für das Wachstum und die Erbauung von entscheidender Bedeutung war. Wenn die Gabe der Prophetie also nach wie vor eine so wesentliche Rolle spielt, warum sollte sie nach dem Abschluss des Kanons der Bibel verschwinden? Es gibt keinen biblischen Hinweis darauf, dass die Gabe der Prophetie nach dem Schreiben des letzten Buches der Bibel aufgehört hat. Punkt 5. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel versus die aktuellen Offenbarungen durch den Heiligen Geist. Es wird oft argumentiert, dass mit dem Abschluss des Neuen Testaments, also dem Kanon der Bibel, keine weiteren Offenbarungen mehr notwendig seien, da die Bibel als vollständige Offenbarung Gottes gilt. Das ist korrekt. Doch das bedeutet nicht, dass Gott uns keine weiteren geistlichen Einsichten oder Prophetien mehr geben würde. Die Schrift ist selbstverständlich vollständig. Aber die offenbarte Wahrheit lebt weiterhin in der Gemeinde und wird durch den Heiligen Geist immer wieder in unserem täglichen Leben angewendet und lebendig gemacht. Gehen wir noch tiefer. In 1. Korinther 13, 10 gibt es eine häufig zitierte Stelle, die von vielen als Argument verwendet wird, dass geistliche Gaben wie Prophetie und Sehen mit dem Abschluss des Kanons der Bibel aufgehört haben. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das Unvollkommene weggetan. 1. Korinther 13, 10. Diese Stelle wird oft so interpretiert, dass mit dem Abschluss der Schrift, dem Vollkommenen, die Notwendigkeit für geistige Gaben wie Prophetie, Zungenrede und Wunderheilungen vorbei ist. Doch es gibt gute Gründe, warum diese Interpretation zu kurz greift. Kontext der Liebe. 1. Korinther 13 spricht von der Liebe als dem höchsten Ideal und erklärt, dass alle geistlichen Gaben wie Prophetie, Wunderkräfte und Zungenrede vorübergehend sind, weil sie nur ein Teil der Offenbarung Gottes sind. Die Liebe bleibt ewig. In diesem Zusammenhang erklärt Paulus, dass die Gaben des Geistes in gewisser Weise unvollständig sind, weil sie im Gegensatz zur vollkommenen Liebe stehen, die wir in ihrer Vollständigkeit nur in der ewigen Gemeinschaft mit Gott erleben werden. In 1. Korinther 13, 8-13 heißt es dazu: Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig, und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete und dachte ich und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit, im Griechischen steht hier von Angesicht zu Angesicht, erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. 1. Korinther 13, 9-12. Paulus beschreibt hier den Zustand, in dem die Gläubigen sich jetzt befinden. Sie sehen nur stückweise. Ihre Erkenntnis ist unvollständig. Das bedeutet, sie erleben den vollkommenen Plan Gottes nur in Teilen. Die geistlichen Gaben wie Prophetie sind Teil dieser stückweiten Erkenntnis. Ja, wenn Erkenntnis wirklich vergeht, auch das Erkennen Jesu Christi als persönlichen Retter, worauf gründet dann unsere Errettung? Müsste nicht selbst dieses Erkennen nach der Fertigstellung des Kanons der Bibel ein Ende finden? Offensichtlich ist dies nicht der Fall, sonst könnten wir uns nicht bekehren. Das Vollkommene bezieht sich auf die wiederkommende Vollkommenheit Christi, nicht auf den Abschluss des Kanons. Ein zentraler Punkt bei der Interpretation von 1. Korinther 13,10 ist, dass das Vollkommene nicht der Abschluss des biblischen Kanons, sondern die Wiederkunft Christi ist. Paulus spricht hier nicht von dem Abschluss der Bibel, sondern von der Vollendung der christlichen Hoffnung und Erlösung, die nur mit der Wiederkunft Jesu erreicht wird. In Vers 12 sagt Paulus, jetzt sehen wir durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das bedeutet, dass wir, bis Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, noch nicht die volle Erkenntnis haben werden. Erst bei der zweiten Wiederkunft Jesu wird alles vollkommen sein. Das Unvollkommene, also die jetzige Zeit, wird durch die volle Offenbarung Gottes ersetzt, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Dies nennt die Bibel dann Ewigkeit. Diese Vollkommenheit ist ein zukünftiges Ereignis, das mit dem zweiten Kommen Christi zusammenhängt und eben nicht mit dem Abschluss der Bibel. Noch ein Argument. Wir sollen nicht über das hinausgehen, was in der Schrift steht. Diese Argumentation bezieht sich auf 1. Korinther 4,6. Brüder und Schwestern, ich habe von Apollos und mir gesprochen. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was der Grundsatz bedeutet. Nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Niemand soll sich wichtig machen und den von ihm bevorzugten Lehrer gegen den eines anderen ausspielen. Das Problem an dieser Stelle ist, auf was bezieht sich Paulus hier mit seinem Grundsatz, nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht? Sicherlich nicht auf das Neue Testament. Der erste Korintherbrief wurde wahrscheinlich zwischen 54 und 55 nach Christus verfasst, während des dritten Missionsreiseaufenthalts in Ephesus. Zu dieser Zeit waren die Evangelien noch nicht schriftlich fixiert. Das geschah erst 65 bis 70 nach Christus. Es gab einzelne Schreiben an die Gemeinde, die zunächst lokal vorgelesen wurden. Vergleiche Kolosser 4,16. Der neutestamentliche Kanon entstand schrittweise, erst im 2. bis 4. Jahrhundert. Als Paulus den 1. Korintherbrief schrieb, gab es nur das Alte Testament als Schrift. Das Fortbestehen der Gaben bis zum Ende der Zeit. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass die geistlichen Gaben bis zum Ende der Weltzeit bestehen bleiben werden, zum Beispiel in Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich, Jesus, bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Gaben des Geistes sind dazu bestimmt, bis zum Ende der Zeit in der Gemeinde zu wirken, um die Gläubigen zu erbauen und den Glauben zu verbreiten. Es gibt keine biblische Grundlage, die besagt, dass diese Gaben nach dem Abschluss des Kanons verschwunden sind. In 1. Korinther 1,7 sagt Paulus, sodass ihr nicht in irgendeiner Gabe zurücksteht, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Dies zeigt deutlich, dass die Gaben einschließlich der Prophetie bis zur Wiederkunft Christi weiterhin eine wichtige Rolle im Leben der Gläubigen spielen. Schlussfolgerung. Die Interpretation von 1. Korinther 13,10 als Hinweis auf das Ende der geistlichen Gaben nach dem Abschluss des Kanons ist in meinen Augen eine nicht haltbare Auslegung, weil sie nicht dem biblischen Kontext entspricht. Die geistlichen Gaben, einschließlich der Prophetie, sind vorübergehende Mittel, die uns in der jetzigen Zeit dienen, bis wir die Vollkommenheit in der zweiten Wiederkunft Jesu erleben werden. Solange Christus noch nicht wiedergekommen ist, werden die geistlichen Gaben weiterhin eine wesentliche Rolle im Leben der Gläubigen spielen. Gottes Wort wird durch den Heiligen Geist ständig aktualisiert, im Sinn von erlebbar gemacht, um uns auf unseren Weg der Nachfolge von Jesus Christus zu führen. Das bedeutet nicht, dass neue Schriften geschrieben werden müssten, als Ergänzung zur Bibel, sondern dass Gott auch heute noch zu uns spricht, durch Prophetie, durch Visionen und durch Wahrnehmung des Geistes. Der Heilige Geist ist weiterhin aktiv und gibt den Gläubigen die Fähigkeit, über das Sichtbare hinauszusehen und Gottes Gegenwart in ihrem Leben zu erkennen. Ja, natürlich, es gibt geistlichen Missbrauch durch Propheten bzw. durch Prophetien. Doch wenn es keine Propheten mehr gäbe, macht die Warnung von Jesus in Matthäus 7,15 und Matthäus 24,11 bis 24 keinen Sinn. Statt die Propheten und deren Prophetien gänzlich abzulehnen, sollten wir besser um die Gabe der Unterscheidung der Geister nach 1. Korinther 12,10 und 1. Johannes 4,11 bitten. Noch eine wichtige Klarstellung. Wer wie ich das gegenwärtige Wirken des Heiligen Geistes bejaht, sagt damit nicht, dass jede Erfahrung von Gott ist oder dass eine Prüfung anhand der Schrift unnötig wäre. Auch nicht, dass das subjektive Erleben über der Schrift steht, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Alles muss anhand der Schrift geprüft werden. Alles dient zur Verherrlichung von Jesus Christus und nicht eines Menschen. Alles bleibt unter der Autorität des Wortes. Wobei wir beim Knackpunkt des Ganzen wären. Jesus sagt dazu, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, nach Matthäus 12,33. Wie im Irdischen braucht auch eine geistliche Frucht Zeit zum Wachsen. Ein vorschnelles Urteil hilft da wenig. Daher ist es wichtig, dass wir aufgeschlossen bleiben für das Wirken des Heiligen Geistes in uns und in der Gemeinde und dass wir bereit sind, mit den Augen des Herzens zu sehen, um die unsichtbare Realität zu erkennen. Vor allem gilt die eindeutige Warnung von Jesus aus Matthäus 7,1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Soweit mein Exkurs, der doch etwas länger geworden ist, als ich es ursprünglich geplant hatte. Von erkannter Wahrheit zu gelebter Wirklichkeit. Viele Christen leben ihr Leben, als ob Gott nur eine theoretische Wahrheit wäre. Sie wissen, dass er existiert. Sie akzeptieren die biblischen Lehren und verstehen die Prinzipien des Glaubens. Doch in ihrem täglichen Leben, in ihren Entscheidungen, ihren Sorgen und Ängsten erleben sie Gott nicht wirklich. Er bleibt für sie eine abstrakte Idee, eine theoretische Wahrheit, die sich nicht in ihren praktischen Alltag hinein integrieren lässt. Es gibt eine Kluft zwischen dem, was sie wissen, und dem, was sie wirklich erleben. Jesus sagte in Matthäus 6,33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja doch, wie sollen wir nach etwas trachten, was wir nicht erfahren? Wie sollen wir nach etwas streben, das für uns unsichtbar und fern erscheint? In der Sicht vieler bleibt Gottes Reich eine zukünftige Hoffnung, die mit dem Leben nach dem Tod verbunden ist. Oder vielmehr eine mystische Vorstellung, die uns in unserem gegenwärtigen Leben nicht wirklich betrifft. Doch das Reich Gottes ist nicht fern oder erst verfügbar, wenn wir tot sind. Gottes Reich ist eine gegenwärtige Dimension, die du mit den Augen deines Herzens sehen kannst. Das Königreich Gottes ist da. Es ist gegenwärtig. Es ist erfahrbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Jesus selbst hat das Reich Gottes auf die Erde gebracht. Die Tatsache, dass wir in Christus sind, dass wir in ihm leben, dass der Heilige Geist uns führt, bedeutet, dass wir Teil dieses Reiches sind, auch wenn es nicht immer direkt für uns sichtbar ist. Es ist eine Dimension, die nur durch geistliches Sehen für uns zugänglich wird. Noch ein wichtiger Punkt. Geistliches Sehen ist keine Spezialgabe. Geistliches Sehen ist kein Spezialtalent für einige Auserwählte, sondern ein Teil des Lebens eines jeden Gläubigen, der in einer lebendigen Beziehung mit Gott steht. Es ist die Frucht einer Beziehung. Geistliches Sehen kommt nicht durch Technik, sondern durch die Beziehung mit Jesus Christus, die dir hilft, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Es bedeutet, still zu werden, in der Gegenwart Gottes zu verweilen und dann durch den Heiligen Geist zu verstehen, was Gott in deinem Leben tut und welche geistlichen Dimensionen hinter den sichtbaren Aspekten der Welt um dich herum liegen. In Johannes 10, 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Er sagt hier nicht, meine Apostel hören meine Stimme oder meine Propheten hören meine Stimme, sondern meine Schafe, damit sind wir alle gemeint, hören meine Stimme. Das bedeutet konkret, dass Gott weiterhin zu uns spricht, jetzt, heute, in diesem Moment. Die Stimme Gottes ist nicht nur in der Bibel zu finden, sondern auch in den stillen Momenten des Gebets, in Worten der Erkenntnis und Weisheit, in den Erinnerungen und Empfindungen, in den Visionen, die der Heilige Geist uns schenkt. Doch damit dies möglich wird, müssen wir zuhören. Wir müssen uns aus dem Lärm der Welt herausnehmen und uns auf Gott konzentrieren. Das Hören der Stimme Gottes ist ein integraler Bestandteil des geistlichen Sehens. Glaube öffnet unsere Augen und unser Herz für das, was Gott bereits in unserem Leben tut, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick unsichtbar ist. Wenn wir die Worte Gottes in Einklang mit dem Heiligen Geist hören, verstehen wir, dass das Reich Gottes nicht irgendwann kommen wird, sondern dass es heute gegenwärtig ist, in uns, um uns und durch uns. Die Entfaltung der geistlichen Realität. Vielleicht hast du es schon erlebt, du liest einen Bibelvers. Möglicherweise hast du ihn schon viele Male zuvor gelesen. Aber dieses Mal ist es anders. Er wird lebendig, spürbar, er berührt deine Seele, deine Gedanken, dein Herz. In diesem Moment fühlt es sich nicht mehr an wie ein gewöhnlicher Text, sondern wie Gottes persönliche Botschaft an dich. Du spürst plötzlich den Frieden Gottes, ohne dass es eine äußere Ursache dafür gibt. Du erkennst Zusammenhänge, die dir zuvor verborgen waren. Du erlebst eine Nähe zu Gott, die dich ermutigt, die dich trägt. In diesem Moment hast du nicht gedacht, du hast gesehen. Du hast erkannt, dass Gottes Reich real ist, dass seine Gegenwart nicht fern ist, sondern dass du von ihm umgeben bist. Jetzt, wo du sitzt, wo du stehst, wo du gehst. Geistliches Sehen ist das Erkennen dieser Realität, die uns in jedem Moment begegnet, aber oft von uns nicht wahrgenommen wird. 2. Korinther 3,18. Der Schlüssel zu wahrem Sehen. In 2. Korinther 3,18 schreibt Paulus, wir alle aber, wir, die mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden in das gleiche Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Paulus spricht hier vor einem Weg, vergleichbar mit einem Prozess, einer Veränderung, die geschieht, während wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Aber was bedeutet das genau? Was ist die Herrlichkeit des Herrn, die wir anschauen können? Und wie geschieht diese Verwandlung in uns? Wie führt dies zu wahrem geistlichen Sehen? Gehen wir Punkt für Punkt durch. Ein unverhülltes Gesicht, ein Bild für Offenbarung. Wenn Paulus von einem unverhülltem Gesicht spricht, dann meint er, dass wir mit offenem Herzen und ungehindertem Blick auf die Gegenwart Gottes schauen können. Das ist der Unterschied zu den Zeiten des Alten Testaments, wo das Volk Israel den heiligen Gott nur indirekt erleben konnte, etwa durch den Vorhang im Tempel, der den Zugang zur Gegenwart Gottes versperrte. Dieser Vorhang wurde jedoch mit dem Tod Jesu zerrissen und mit ihm die Trennung zwischen Gott und Mensch. Nun können wir direkt in Gottes Herrlichkeit schauen, ohne dass etwas uns daran hindert. Das bedeutet, dass die Offenbarung Gottes in uns kommt, wenn wir uns von seinem Wort und durch den Heiligen Geist erleuchten lassen. Es ist ein offenes, ehrliches Sehen, das nicht von unseren eigenen Vorurteilen oder Begrenzungen verdunkelt wird. Das Bild Gottes wird in uns lebendig, wenn wir bereit sind, uns von ihm transformieren, gleich verwandeln zu lassen. Nächster Punkt. Verwandlung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Paulus sagt weiter, dass wir durch diese Sichtweise in das gleiche Bild verwandelt werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herrlichkeit ist nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern ein kontinuierlicher Vorgang, der uns immer mehr in das Bild von Jesus Christus verändert. Diese Verwandlung passiert nicht sofort, sondern im Lauf unseres Lebens, in Christus, wenn wir uns immer mehr von Gottes Geist prägen und leiten lassen. Die Herrlichkeit Gottes, die wir wahrnehmen, hat die kraftvolle Wirkung, uns immer mehr in das Ebenbild Christi zu verwandeln. In 2. Korinther 4,6 beschreibt Paulus, wie Gott in unseren Herzen Licht erschafft. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Indem wir auf Jesus schauen, mit den Augen des Herzens, wird seine Herrlichkeit in uns wiedergespiegelt. Wir sind dabei, immer mehr in das Bild Jesu verwandelt zu werden, der uns mit seiner Liebe, Gnade und Wahrheit erfüllt. Die Herrlichkeit zur Herrlichkeit ist ein Bild für die fortschreitende Veränderung in unserem inneren Leben. Es ist eine Erkenntnis, die mit jedem Schritt in der Beziehung zu Gott tiefer wird und uns immer mehr mit seiner Herrlichkeit und Gegenwart erfüllt. Nächster Punkt, der Schlüssel zum geistlichen Sehen. Christus anschauen. Paulus bringt diesen Prozess mit einer entscheidenden Wahrheit in Verbindung. Der Schlüssel zum geistlichen Sehen ist, dass wir auf Jesus schauen. Es geht nicht nur darum, dass wir in der Bibel lesen oder Theologie studieren, sondern dass wir mit dem Herzen sehen, wodurch Jesus in uns selbst im Heiligen Geist offenbart wird. Wenn du Jesus anschaust, beginnst du die Welt mit seinen Augen zu sehen. Du erkennst, dass nicht nur das Sichtbare entscheidend ist, sondern dass in jedem Moment des Lebens auch das Unsichtbare wirkt. Gottes Handeln, seine Gegenwart, seine Liebe. Der Glaube wird zu einer gelebten Realität, in der geistliches Sehen der Weg ist, wie du die Welt und alles, was darin geschieht, wahrnimmst. Jesus selbst spricht in Johannes 17,24, Vater, ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Dieser Vers unterstreicht das Ziel Gottes, dass wir die Herrlichkeit Christi sehen. Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt, heute. Das ist die Verheißung Gottes, auch für dein Leben. Er lädt dich ein, mit ihm in seiner Herrlichkeit zu leben und ihn mit deinen eigenen Augen zu sehen. Doch dieses Sehen geschieht vor allem mit den Augen des Herzens. Geistliches Sehen ist das Erkennen der Gegenwart Gottes, die in allem um uns herum wirkt. Sehen mit den Augen des Herzens, Veränderung durch Begegnung. Jesus selbst lebte das perfekte Beispiel dafür, wie geistliches Sehen funktioniert. Bevor er handelte, sah er. Bevor er sprach, erkannte er. Bevor er heilte, nahm er wahr. Jesus war immer mit den Augen des Glaubens in der unsichtbaren Realität unterwegs. Und diese Realität bestimmte alles, was er tat. Er lebte nicht von den sichtbaren Umständen, sondern von der Wahrheit, die er durch den Heiligen Geist empfing. Durch in Christus sind wir zu diesem gleichen Leben berufen. Auch wir sollen mit den Augen des Glaubens sehen in einer Welt, die oft von Sorgen, Ängsten und Herausforderungen bestimmt wird. Aber genau so wie Jesus in seiner Beziehung zu seinem Vater das Unsichtbare sah, sollen auch wir erkennen, dass Gottes Gegenwart und sein Plan uns jederzeit umgeben, auch wenn wir es nicht immer mit unseren physischen Augen wahrnehmen können. Ich komme zum eigentlichen wichtigsten Punkt. Nicht mehr tun, mehr schauen, sehen. Wenn wir erkennen, dass unser geistliches Sehen kein Spezialtalent ist, sondern ein Prozess der Beziehungspflege und der Begegnung mit Gott, dann verstehen wir, dass es nicht darum geht, mehr zu tun, sondern mehr zu sehen. Gott ruft uns nicht zu mehr Leistung. Er ruft uns zu mehr Wahrnehmung, zu mehr Vertrauen in seine gegenwärtige Realität, die wir mit dem Herzen wahrnehmen können. Mehr schauen bedeutet, dass wir bereit sind, unsere Aufmerksamkeit auf das Unsichtbare zu richten, das Gottes Gegenwart und Führung in unserem Leben widerspiegelt. Es ist, als ob wir den Vorhang lüften, als ob uns der Schleier von uns weggenommen wird, der uns von einer tieferen Verbindung zu Gott trennt. Und ihm in allem erkennen, in den kleinen Dingen des Lebens, im Gebet, im Lesen der Schrift, im Handeln und im Gespräch mit anderen. Mehr sehen bedeutet mehr erkennen. Und in diesem Erkennen werden wir verändert. Der Blick auf das Unsichtbare hilft uns, die Welt mit anderen Augen zu sehen und zu erkennen, dass wir nicht alleine sind, dass Gott mit uns ist, immer und überall. Folgendes abschließende Gebet könnt ihr gerne mitsprechen, wenn ihr wollt. Jesus, ich danke dir, dass du mir jetzt die Augen meines Herzens öffnest. Ich danke dir, dass ich dich nicht nur verstehen darf, sondern dass ich dich sehen kann. Danke, dass du mir die Wirklichkeit zeigst, mitten in meiner Welt, in meinen Herausforderungen, in meinen Beziehungen, in meinem Alltag. Danke, dass du mir hilfst, mit meinen Augen des Herzens zu erkennen, was du in meinem Leben tust. Lass mich deine Gegenwart wahrnehmen, dich in allem erkennen und in deinem Licht leben. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder.